Lamrim 5, die sieben Türen zur Meditation, Klasse 10. Wir betrachten auf dem Bild jetzt diese große Lotusblüte und die ist riesig, so groß wie ein ganzer Raum, wie ein Saal. Und der äußere Ring hat vier Blütenblätter. Der erste Ring. Und vorne auf diesen vier Blütenblättern sind die 32 Engel von Sangvadupa, Goya Samaja Tantra aus dem Pakpa-System. Die Arya, was in diesem System bedeutet, jemand, der Leerheit direkt gesehen hat. Und dies hier ist Arya Nagarjuna. Es sind also die 32 Engel von Akshobhya, von Goya Samaja, sind auf den vorderen Blättern zu sehen. Auf dem rechten Blütenblatt, und damit ist von uns aus gesehen das linke gemeint, und wir sprechen jetzt von den vorderen Blütenblättern, sind also Dorje Jigche, Yamantika, Yama, darüber haben wir gesprochen, das heißt Tod, und Anta heißt das Ende von etwas, es ist im Englischen zu End geworden. Und Yama, Anta, Kar heißt derjenige, der den Tod niederringt. Dann heißt es Luepi, das war ein großer indischer Yogi, der in der Hatha Yoga Pradipika erwähnt wird. In der Liste der Lamas. Das ist die traditionelle indische Liste der Lamas der Yoga-Tradition. Manchmal wird er auch als der Fischer bezeichnet. Und Luepa heißt in Reihen der Fische, denn er war ein hochstehender Yogi, der am Ufer des Ganges lebte, in der Nähe von Varanasi, und er lebte von diesen Fischinnereien. Er war ein Prinz, aber er hat dann entschieden, dass seine Praxis ihm wichtiger war und er nicht arbeiten wollte, und deshalb lebte er von diesen Fischinnereien, die Leute weggeschmissen haben. Und daher wurde er Luepa genannt. Im Luepa-System also, des Chakrasambhara Tantra, gibt es 62 Engel. Ngyabdu im Hintergrund, und dort ist Hey Vajra, und neun Engel, die einen Schädel halten. Warum hält man Schädelschalen im Buddhismus? Und ich erinnere mich, das erste Mal, als ich eine Schädelschale halten musste, fand ich das ziemlich widerwärtig. Und ich dachte, das könnte der Schädel von einem Kind sein oder von der Mutter von jemandem. Oder ein Massenmörder. Und soll ich da jetzt was raus trinken? Und sie sagten, ja. Und wenn du daraus trinkst, denk daran, dass jemand deinen später benutzt. Und dann wird das Ganze zu einer Vergänglichkeitsübung. Und im Buddhismus ist Vergänglichkeit nicht etwas, was uns ängstigen soll, sondern es soll uns inspirieren. Denn wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis unser Kopf zu einer Schädelschale gemacht wird. Also nehmt ihr an dem Theater, an dem Bühnenstück lieber früher, lieber gleich teil. Es ist also nichts Ekelhaftes. Jetsun Kappa zum Beispiel hat die Schädelschale seiner Mutter benutzt, der Begründer unserer Abstammungslinie, der Lehrer des ersten Dalai Lamas. Denn er wollte sich an sie erinnern, an den Tod und daran, dass auch er sterben müsste. Und er hatte ein gutes Leben. Wenn man den mündlichen Überlieferungen folgt, dann wäre auf dem rechten Blütenblatt Pagyu Kigyalpo. Das ist Sangwadupa. Das ist der König der Vater Tantras. Links dann der König des Mutter Tantras, Kola Dechung, Chakwasambara. Und vorne ist ein Wesen, das die Hauptpunkte des Muttertantras und des Vatertantras vereinigt oder darstellt. Und das ist Dodejikche. Und das ist eine Option, sich das so vorzustellen. Und in jedem Fall stellt man sich die Gesichter hunderter von Engeln vor. Und Rinpoche war sehr stolz, dass er alle 62 der Sangwadupa sich vorstellen konnte. Ich kann das nicht. Ich nehme die Option der Vorstellung des einzelnen Lamas. Aber es ist meine Aufgabe, euch mit der Tradition vertraut zu machen, so dass es nicht ausstirbt. Und es ist eure Aufgabe, das an andere Schüler weiterzugeben. Und vielleicht entschließt sich jemand dazu, das zu tun, und er erlangt dadurch Erleuchtung. Und daher ist es uns nicht erlaubt, Sachen einfach wegzulassen, nur weil wir keine Lust dazu haben, das weiterzugeben. Wenn dein Geist aber die mentale Kraft hat, so eine Visualisierung aufrechtzuerhalten, dann sind diese verschiedenen Paradiese und die Wesen, die darin wohnen, also die Engel. Also wenn man das nicht hat, diese Kraft, sich das alles vorzustellen, dann sollte man sich auf den Hauptlama und die Dinge, die damit verbunden sind, konzentrieren. Und wenn das zu viel ist, konzentriere dich einfach auf deinen persönlichen Lehrer. Und bei mir kann ich sagen, nach 40 Jahren Praxis, bleib bei dem persönlichen Lehrer. Und macht euch also keinen Kopf darum, wenn ihr euch nur 61 statt 62 Engel vorstellen könnt. Das ist also wie beim Yoga, wenn man versucht, Übungen zu machen, die einfach zu viel sind. Man soll immer an sich arbeiten, aber man soll sich nicht schlecht fühlen, wenn man nach 10 Jahren noch keinen Handstand kann. Mir ist das egal, ich kann es auch nicht. Arbeitet an euch, aber seid glücklich darüber, dort zu sein, wo ihr seid. Es geht dann weiter und heißt, auf der zweiten Reihe der Blütenblätter. Das sind die 4 Klassen des Tantra, die 4 traditionellen indischen Klassen des Tantra, der geheimen Lehren. Da gibt es 4 tantrische Gottheiten, die diese 4 Klassen des Tantra repräsentieren. Auf der zweiten Reihe der Blütenblätter in den 4 Richtungen. Und das sind kleine Gruppen von Gottheiten, die gehören zu jeweils einer der vier tantrischen Klassen. Und das ist eine gute Entschuldigung, um über diese vier Klassen zu sprechen. Die erste heißt Lameki Yiga. Dann heißt es hier Dunkor. Was heißt das? Kala Chakra. Das ist das Rad der Zeit. Und in unserer Zeit und in unserer Tradition gewährt nur der Dalai Lama das Kala Chakra. Und auch nur ein- oder zweimal zu seinen Lebzeiten. Also während seines Lebens. Und wir haben großes Glück, dass in unserer Zeit seine Heiligkeit der Dalai Lama in verschiedene Länder geflogen ist und das schon 15 Mal gemacht hat. Und die Hauptfigur in der zweiten Reihe auf diesen Hauptblättern ist also Kala Chakra. Also die Gottheit, die Kala Chakra heißt. Zusammen mit anderen Schutzengeln. Und das sind also tantrische Engel, zu denen man eine enge Beziehung hat. Ich zum Beispiel habe ein engeres Verhältnis zu Vajrayogini Tantra als Guhya Samadra. Ein Tantra wird euch mehr ansprechen als das andere. Und der Engel dieses besonderen Tantras, das euch anspricht, ist dann euer Yidam. Dieser besondere Engel, der hier erwähnt ist. Ihr könnt also ein oder zwei Yidams haben. Das sind also die Gottheiten der Anuttara-Yoga-Klasse, der höchsten tantrischen Klasse in Indien, in damaligen Zeiten. Anuttara-Yoga heißt also unübertroffenes Yoga-System. Ich glaube, in den 80er Jahren hat Ken Rinpoche begonnen, Anuttara-Yoga zu unterrichten. Also haben wir 20 Jahre Erfahrung in Anuttara-Yoga. Waren das Asanas? Nein. Also 20 Jahre Yoga ohne Asanas. Die Asanas durften wir erst viel später machen. Denn im traditionellen Tantra werden Asanas als sehr hoch eingestuft. Erst auf einem sehr hohen Level darf man das machen. Es ist eine Form der tantrischen Praxis. Also nur für spezielle Leute, die einen hohen Grad erlangt haben. Aber die Tatsache, dass die körperlichen Yoga-Übungen auf der ganzen Welt so beliebt und so weit verbreitet sind, wird von den tibetischen Lamas als großer Segen angesehen, als Zeichen der Zeit, und sie sind sehr aufgeregt deswegen und sehr glücklich. Also nochmal, auf der zweiten Reihe der Blütenblätter ist Kala Chakra mit den anderen Anuttara-Yoga-Gottheiten. Und auf der dritten Reihe der Blütenblätter sind die Gottheiten des Nieljagu. Das ist traditionelles Yoga in Indien. Nielja heißt Yoga. Und in der vierten Reihe sind die Chogyo, Charya-Tantra. Das heißt Tantra der Tätigkeiten oder Aktivitäten. Und in der fünften Reihe ist Chagyur, die Gottheiten des Kriya. die Kriya-Klasse des Tantra. Also von der untersten Klasse ausgehend sind das nochmal Kriya, Charya, Yoga und Anuttara Yoga. Wie unterscheiden sich diese vier Klassen im Allgemeinen? Zum Beispiel die Praxis der Tara, dieses Engels, das ist gleich in zwei Klassen enthalten. Es gibt einen niedrigeren Weg, das zu praktizieren, und einen höheren Weg. Was ist der generelle Unterschied? Das ist, ist die Praxis innerlich oder äußerlich? Die unteren tantrischen Klassen zum Beispiel praktizieren viele Rituale mit Glocken und Wasserschalen. Und es gibt viele kleine Gottheitsstatuen. Und es gibt bestimmte Kleidung und Kopfbedeckungen. Und das sind eben diese äußerlichen Rituale. Und je höher man in den tantrischen Klassen kommt, desto mehr ist das Ganze innerlich. Und auf der höchsten Stufe ist die Praxis ganz anonym. Und man sagt vielleicht, denkst du, dass sie Tantra praktiziert? Und man sagt, du antwortest dann, ey, ich hab noch nie gesehen, dass sie irgendetwas praktiziert. Eine ganz normale Person. Man praktiziert also anonym Tantra in der Welt. Und man denkt vielleicht im Café, dass die Dame, die Suppe austeilt, und der Typ, der an der Salatbar steht, dass das Gottheiten sind. Aber du sagst nichts direkt zu ihnen. Und du sagst vielleicht nur, wie ist die Suppe heute? Und sie antwortet dann, die Suppe ist einfach göttlich. Und das ist alles. Und das hat jetzt also nichts mit abgeschlagenen Hühnerköpfen oder Sexorgien zu tun. Ich weiß nicht, wie diese Idee zustande kommt. Das wäre also so, als wenn man sagen würde, dass ein Schluck aus dem Kelch während der Heiligen Kommunion eine Darstellung öffentlicher Trunkenheit wäre. Auf der sechsten Reihe von Blütenblättern sind klassische Buddhas, Gautama Buddha, die man also auch als Statuen sieht. Die höchste Verkörperung auf Tibetisch. An der siebten Reihe Changsam, Bodhisattvas. In der achten Reihe Rangyel, selbstgemachte Buddhas, also niedriger stehende, praktizierende. In der neunten Reihe die Zuhörer, auch praktizierende eines niedrigeren Levels. In der zehnten Reihe Powell Kando. Das ist wie in Virasana. Viram heißt Held oder Krieger. Es sind also männliche und weibliche Krieger. Das sind diese tantrischen Gottheiten. In der elften Reihe dann die Dharma-Beschützer, Dharma-Schützer. Und es gibt zwei Formen des Dharma, die sie schützen. Und das ist erwähnt am Ende der Abhidharma-Kusha. Also einmal physisches Dharma, Bücher, CDs und so weiter. Und dann das Dharma im Herzen der Menschen, das Verständnis, was sie haben. Und die Dharma-Schützer schützen beides. Sie schützen zum Beispiel die Texte, die Dharma-Texte, indem sie sie unter großen Mühen in den Computer eingeben, über 25 Jahre hinweg. Und sie schützen es im Herzen der Menschen, indem sie vorsichtig sind mit dem, was sie sagen. Sie bringen den Leuten bei, das zu praktizieren, was sie lernen. Sie unterrichten die Leute. Und was das Wichtigste ist, sie sind nette Menschen. Hier kam gerade die Frage auf, was man macht, wenn während des Lebens sich der Herzenslama ändert, also wenn der persönliche Lehrer ein anderer ist. Das heißt, wenn er sozusagen die Maske wechselt. Und das ist eigentlich ganz natürlich. Das ist die Antwort und das ist gar kein Problem. Und es ist nicht so, dass man jetzt dem einen Treue geschworen hat und jetzt ein Problem hat, weil jemand anders im Vordergrund steht. Und man sollte natürlich nicht leichtfertig die Pferde wechseln, wenn sich das anbietet, aber das ist eben wie mit Beziehungen. Man sollte also keine vorschnellen Entscheidungen treffen, aber wenn man wirklich fühlt im Herzen, dass eine andere Person das Herz mehr öffnet als die eine Person. Man sollte also eher davon ausgehen, dass sie sich jetzt einfach entschieden haben, eine andere Form anzunehmen für dich. Und wenn man offen und ernsthaft ist, dann ist es auch meistens ein sehr reibungsloser Übergang. Die Alternative wäre ein offener Bruch oder dass man gar nichts sagt und einfach verschwindet. Und ich habe auch persönlich kein Problem damit. Ich denke, dass die Schüler dorthin gehen sollten, wo sie im Herzen am meisten zu Hause sind. Und als Lehrer sollte man das unterstützen. Und jeder sollte die Person finden, am Ende, die seinem Herzen am nächsten steht. Und man sollte niemanden davon abhalten, einen anderen Lehrer zu sehen. Man sollte die Schüler also so weit wie möglich unterstützen und wenn sie auf eigenen Füßen stehen können, dann freudig für sie. Und jeder sollte auf seine eigene Art und Weise unterrichten. Dann war hier jetzt gerade die Frage, wie das war, denn ich habe früher, also in der letzten Stunde gesagt, dass der Buddha nicht bei uns Erleuchtung erlangt hat in Wirklichkeit, sondern vor Billionen Jahren an einem anderen Ort und wie das mit dieser Erleuchtung war. Und ich liebe diese Geschichte und sie kommt auch im Kurs 17 der Diamond Mountain Kurse vor. Und ich habe es aus den Büchern der geheimen Lehren übersetzt. Und es war so, dass der Buddha in einer anderen Welt war und er war kurz davor, Erleuchtung zu erlangen, aber es gab einige Hindernisse, die an dieser Stelle sehr subtil sind. Das ist so, als wenn man Quarks und Protonen mit dem Grand Canyon vergleichen würde. Es gab in seinem Geist also ganz, ganz subtile, feine Hindernisse auf atomarer Ebene sozusagen. Und es war am Ende des Tages, es war dunkel. Und wir glauben, dass wenn wir Erleuchtung erlangen, wir Kontakt zu einem ganzen Netzwerk erleuchteter Wesen bekommen. Also so ungefähr wie mit dem Internet, wo man plötzlich mit all diesen anderen Menschen in Verbindung treten kann. Sie behalten also alle ihre eigene Persönlichkeit, aber sind alle erleuchtet und kommunizieren auf spontan miteinander im ganzen Universum. Und ein ganzer Haufen von ihnen beriet sich also über das Problem, dass dieser Typ da jetzt feststeckte. Und sie hatten das schon 1 Billion Jahre vorhergesehen, denn ein Moment und ein großer Zeitraum sind für sie dasselbe. Sie waren deshalb also nicht überrascht. Und sie sagten, er braucht eine Frau. Er braucht die Energie eines weiblichen Geistes, um seine Energie, sein Prana zu ergänzen. Dann haben sie einen Engel namens Teluktama angesprochen und sie hat zugestimmt, dass sie ihn wohl mochte. Und ich denke, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht erleuchtet war. Und sie haben sich nachmittags kennengelernt und haben zusammen praktiziert. Und dann haben sie die 3 Nachtwachen zusammen meditiert. Bei Sonnenaufgang in der Morgendämmerung, gerade als die Sonne am Horizont aufging, erlangten sie also in den Armen des anderen Erleuchtung, was sehr schön ist, was wunderschön ist, finde ich. Man sollte einen Film darüber drehen. Aber jedenfalls war das die Geschichte, wie der Buddha Erleuchtung erlangte. Und es gibt auch eine Art und Weise, wie man Teluktama herbeiruft. Und dazu geht man auf einen Berg und bringt bestimmte Opfergaben dar und sagt bestimmte Mantren und kann sie dann treffen und bitten zu erscheinen und sie kennenlernen und sie kann dann helfen bei den Dingen, die man vorhat. Und sie hat auch ein bestimmtes Mudra. Und es wäre schön, eine kleine Vignette über Teluktama und Gautama Buddha zu machen. Denn es ist noch nie gemacht worden und die Quellen sind auch nur sehr schwer zugänglich. Denn der Lama, der das mündlich überliefert hat, hat es also nie aufgeschrieben und nur sein Schüler. Aber es gibt viele Referenzen. Und auch Jetsung Kapa bezieht sich auf Teluktama.